Alright, Leute, Schotterwege in the Club. Nee, nicht in the Club, real.
Herzlich willkommen.
Wir sind heute real. Wir waren letzte Woche im Clubhaus mit euch, mit ein paar von euch. Und jetzt sind wir wieder da und erzählen euch, wie es im Clubhaus war, weil es gab ein echt spannendes Thema dort.
Richtig, und deswegen greifen wir das auch in dieser Folge nochmal auf. Es geht wieder um GameStop und wir versuchen dieses Thema noch ein bisschen zu differenzieren. Außerdem erzählen wir euch, was alles neu war in dieser Woche in der Finanzwelt. Unter anderem Jeff Bezos wurde durch Andy Jassy ersetzt.
Das war aber jetzt, aber wir haben ja viel mehr über noch ganz viele andere Themen geredet. Aber dir fällt wahrscheinlich nur das Letzte ein, jetzt.
Richtig, ich bin wie so ein Goldfisch im Glas.
Genau. Wenn ihr wissen wollt, was zwischen GameStop und Jeff Bezos kommt, dann hört jetzt rein.
Alles klar.
Hallo, liebe Freunde, und welcome back zu, ich wollte schon sagen, zu Clubhouse, zu Schotterwege.
Wir machen wieder normal weiter. Herzlich willkommen.
Wir machen wieder normal, genau. Nicht nur für die Pseudo-Elitären, sondern für alle. Wir sind ein paar tausend Kilometer entfernt, deswegen ist heute Premiere, dass wir nicht im selben Raum sitzen. Deswegen fangen wir jetzt schon zum dritten Mal an, weil wir hier Probleme haben. Technische, ich hoffe, das klappt jetzt.
Julian, ich denke auch.
Wie geht's?
Sehr gut geht's. Wie ist es auf La Palma?
Wir wollen noch nicht drüber sprechen. Wir haben... entschieden. Ich habe mich entschieden, nicht mehr darüber zu sprechen, wo ich bin, warum ich hier bin und ob das okay ist. Jeder seine eigene Meinung. Wir überspringen das Thema einfach. Und bei mir ist alles okay. Also, alles gut, Arbeit läuft, super.
Du sagst ja immer, wir reden zu wenig über Bikes und Fahrräder, ist ja dasselbe, über die Bike-Industrie. Was gibt's in der Fahrradwelt?
Es ist ein neues Jahr. Alle sind total aufgeregt. Ich war gerade in einem Gruppenchat mit anderen Athleten. Alle sind irgendwie am Trainieren und ja, es gibt neue Bikes, neue Sachen, neues Zeug, neue Ideen. Wir hoffen natürlich, dass wir das alles irgendwie durchziehen können. Es wurde heute festgelegt, dass das Bike-Festival in Riva und in Willingen, was ja eigentlich im April, Ende April und im Mai stattfinden sollte, schon mal verschoben ist.
Verschoben, nicht abgesagt.
Auf August, September. Also ja, Ich denke, ist ähnlich wie letztes Jahr, es wird nichts gehen. Wir hoffen, dass im September wieder was geht, aber meine Termine sind nicht so gebunden an große Events, deswegen ist mir das erstmal, also mir macht das nicht so viel aus, sagen
wir
so.
Ja, genau. Interessant. Also,
ja, ich bin genau, auch, das ist so viel zur Bike-Szene.
Ich bin ja auch kein Dr. Drosten, also niemand kann das ja vorhersehen, ich persönlich.
Doch, du bist Hobby Drosten.
Ich bin Nachplappler, vielleicht, das kann ich. Aber ich kann mir echt nicht vorstellen, dass 2021 sich irgendwas ändert hinsichtlich Veranstaltungen im Vergleich zum Vorjahr.
Ja, schauen wir mal. Ich hoffe schon, langsam wird es echt fad, ne? Also ist echt, ich bin ja jetzt hier tatsächlich in einer anderen Situation. Also ich muss zwar mehr Maske tragen als zu Hause, viel mehr, also sobald ich die Tür verlasse, überall. Aber ich meine, es ist halt annehmlicher so mit schönem Wetter und Radfahren. Aber trotzdem ist es unerträglich, also auch für mich, weil du kannst ja auch, egal was du machst, es ist quasi verboten, sich gut zu fühlen. Ja. So habe ich das Gefühl.
Ja, klar. Und jetzt
muss aufhören.
Ich frage jetzt gar nicht nochmal weiter nach, weil sonst wären wir genau wieder in diesem Thema drin, über das wir nicht sprechen wollen.
Cut!
Genau. Von daher, ich kann dir was über die Finanzwelt erzählen. Es ist so viel los. Also man könnte, es war selten spannender.
Ich will nochmal kurz, nur noch, bevor du gleich loslegen kannst.
Nee, will ich ja gar nicht. Leute, ich finde es ja schön, wenn du doch, mal erzählst.
Du sollst loslegen gleich. Aber es geht nochmal drum zu erzählen, wie die Clubhouse-Action war. Ach, weil ja. Schotterwege war ja in the Club. Und es waren ein paar Schotterwege-Jünger dabei und Jüngerinnen. Letzte Woche Freitag und es war recht cool. Wir hatten ein ganz cooles Thema, die neue Generation Börse und GameStop und so. Das kannst du ja nochmal kurz für uns wiederholen. Gleich auf alle Fälle danke für alle, die dabei waren, und wir werden das sicher nochmal wiederholen, die Tage. Also Schaut immer mal vorbei auf Clubhouse, damit ihr seht, wenn wir sprechen, wenn wir uns treffen. Und also immer irgendwann abends, aber wir wissen nicht, an welchem Tag. Und wer noch nicht im Clubhouse ist und da immer noch rein will, wir haben immer noch die Signal-Gruppe, wo man schreiben kann, ob jemand noch einen Invite hat. So viel zum Organisatorischen. Und jetzt kann Julian mal erklären, was da los ist. Warum ist gerade alles so drunter und drüber?
Genau, also wir an all die, die nicht dabei waren und die letzte Woche überhaupt keine Nachrichten geguckt haben oder gehört haben. Aber ihr habt sicherlich von GameStop gehört, beziehungsweise von Reddit, Wall Street Bet, Robinhood oder Short Squeezes, eins von diesen zahlreichen Begriffen. Und diese hängen alle miteinander zusammen. Und das ist jetzt wirklich in alle Kürze runtergebrochen. Es gibt ein großer Hedgefund hat auf fallende Kurse gesetzt. In dem Fall bei einer GameStop-Aktie. GameStop ist ja, kennt ihr ja aus Einkaufsläden, kannst du Spiele, Konsolenspiele, Computerspiele kaufen, verkaufen. Also ein sehr altbackenes Geschäft und dann noch in diesem Corona-Umfeld Shopping Mall, also sehr toxisch, und deswegen haben sich diese Hedgefonds-Manager gedacht, naja, die sind bald nichts mehr wert, also setzen wir mal auf fallende Kurse mit unserem Hedgefund, der ja eine aggressive Anlagestrategie verkörpert. So, was ist passiert? Es gab dann in dem Reddit-Forum haben sich verschiedene Privatanleger zusammengetan unter dem Subforum Wall Street Bets und haben sich Aktien angeguckt, die stark im Visier von sogenannten Short-Sellern oder Hedge-Funds waren. Und das ist natürlich dann so ein bisschen so eine, wie will man das sagen, eine polarisierende ideologische Geschichte. Man kann sich vorstellen, dass diese bestimmte Art von Privatanlegern in diesen Foren auch sehr spieleaffin ist. Das heißt, man hat im Fall von GameStop gesagt, diese Finanzhaie, diese Heuschrecken machen unseren Spieleladen nicht kaputt. Wir gehen auf die Barrikaden und kaufen jetzt wie verrückt GameStop.
Oh Gott, was für Nerds, ey.
und kaufen jetzt wie verrückt GameStop-Aktien, weil wenn ich viele GameStop-Aktien kaufe, dann geht der Kurs durch die Decke. Und diese Leute, die auf fallende Kurse gesetzt haben, verlieren jede Menge Geld. Und in dem Fall haben die Milliarden an Geld verloren, weil es tatsächlich dazu gekommen ist, dass diese Privatanleger, also diese abgesprochenen Privatanleger es geschafft haben, diese kleinen Leute, diese großen finanziellen Player aus dem Markt zu drängen. Und nicht nur das, sondern in dem Fall einen großen Hedgefund nahezu zahlungsunfähig zu machen, weil er in dem Moment, da gibt es dann sogenannte Margin Calls, nennt sich das auch, das heißt, sie müssen dann ihre Position glattstellen, also sie sind dann mit ihrer Position so im Verlust, dass sie die clearen müssen.
Ja, die müssen die kaufen, also die kaufen ja eine Leeraktie, so habe ich es verstanden, die kaufen, ja, also leer, und dann müssen sie quasi die Aktie tatsächlich kaufen, damit sie nicht alles verlieren.
Genau, auch. Ja, richtig? Genau. Ja, also genau, es kommt auf selbe raus. Was du jetzt sagst, ist der klassische, die Beschreibung von einem Leerverkauf. Also ein Leerverkauf wäre eine Möglichkeit, auf fallende Kurse zu setzen. Und das funktioniert, wie du gesagt hast. Also du leihst dir eine Aktie, also du hast keine Aktie, dann leihst du dir die Aktie von jemandem und verkaufst sie. Und sagst, na gut, in 20 Tagen zum Beispiel kaufe ich die zurück, aber dann eben zu einem geringeren Preis. Und die Differenz ist dann dein Ertrag. Und oft wird es halt über strukturierte Produkte gehandhabt, dieses Geschäft. Und da gibt es auch eine Haltedauer oftmals. Und man muss sich halt da immer vorstellen, dass jeder Tag, in dem du diese Short-Position hältst, verlierst du Geld. Also es kostet dich Geld, diese Position zu halten. Und wenn du natürlich ins Minus rückst, dann gibt es dann auch sogenannte Margin Calls mal. Das heißt, du musst deiner Counterparty, also deiner Gegenpartei, musst du dann auch dieses Geld, deiner Minusposition musst du dann glattstellen, und das führte dann zu einem enormen Liquiditätsengpass. Oder tatsächlich, die haben sie dann komplett zurückgekauft, und das ist dann der eigentliche Short Squeeze. Die müssen sie dann zurückkaufen, ab einem bestimmten Punkt. Und da die ja nicht nur mit 50 Euro drin sind, sondern mit sehr viel Geld, das sind ja riesige Positionen, kaufen die am Markt dann wiederum diese Aktie, was wiederum die Aktie nach oben befeuert. Und davon, und das ist halt dann so eine Teufelsspirale und resultiert, dass dass GameStop sich vervielfacht hat im Aktienkurs in kürzester Zeit. Also eine gewaltige Kursexplosion. Und das ganze Thema ist natürlich ideologisch aufgeladen. Das heißt, man spricht hier von David gegen Goliath. Das ist das erste Mal, dass sich Privatanleger aufbegehren gegen die alteingesessenen Institutionellen. Und ich kann es inzwischen gar nicht mehr hören, weil wir haben es im Clubhouse-Diskussion ja auch diskutiert, es ist nie schwarz oder weiß, sondern es ist immer was dazwischen und in dem Fall sind die Facetten vielschichtiger. Was ich am Freitag auch immer versucht habe klarzumachen, wenn du Goliath ein Bein stellst und er hinfällt, dann hat es einen größeren Effekt. Und in dem Fall kannst du halt auch Märkte destabilisieren, wenn so ein ganzer Hedgefund halt mal pleite geht. Nicht, dass mir die Hedgefunds leid tun, die ist mir persönlich scheißegal. Mir ist es völlig egal, ob da jemand Geld verliert, weil er auf fallende Kurse setzt. Was mir nicht egal ist, wenn das Vertrauen in Kapitalmärkte erschüttert wird. Und wenn Privatanleger, auch viele, die dann eigentlich damit gar nichts zu tun haben, da womit aufspringen und am Ende selber noch viel Geld verlieren. Und das sind Dinge, da bin ich ein bisschen allergisch drauf. Und ist ein sehr, sehr spannendes Thema, das man aus ganz vielen Blickwinkeln beleuchten kann.
Ja, was ich halt krass finde, ich habe jetzt auch so ein bisschen auch bei Instagram und was ich so aufgeschnappt habe, gehört, es gibt halt Leute, die sich so pseudo auskennen, also wie ich, aber ich habe ja immer noch dich als Backup, also da kann ich mal nachfragen, es gibt so Leute, die sich so pseudo auskennen und jetzt so sagen, ja geil, jetzt können wir die Kleinen, jetzt können wir was tun gegen die Großen und die quasi die Leute noch so aufbäumen irgendwie. Und sagen, ja, jetzt könnt ihr da auch machen und jeder kann machen und hier. Und das war doch irgendwie auch, wie war das, Trade Republic hat den Handel ausgesetzt.
Ja.
Für eine Weile. Ich weiß jetzt nicht genau aus welchem Grund, aber ich glaube, das ist halt alles drunter und drüber. Also was irgendwie mal, ich habe auch mit jemandem gesprochen heute, der ein bisschen älter ist, auch und der auch seit langem einfach als Privatanleger mit kleinen Beträgen so, was man halt so hat, was man halt so spart, irgendwie an der Börse anlegt, da jährlich halt die durchschnittlichen 8% mitnimmt und der hat auch gesagt, das ist jetzt, man weiß gar nicht mehr, das ist, hat nichts mehr damit zu tun, ob man auf ein Unternehmen setzt, wie keine Ahnung, ja, also da sage ich bestimmt was Falsches, wenn ich irgendwas sage,
gibt SAP, nichts Falsches.
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Warum ist eigentlich SAP immer so, warum muss SAP bei uns immer so herhalten?
Weiß ich auch nicht, weil du das am Anfang gesagt hast und ich kannte das nicht, dann hat sich das eingebrannt. Ja. Aber ja, dass es teilweise nichts mehr damit zu tun hat, irgendwie was Solides anzulegen, sondern es ist alles nur noch irgendwie so vage und irgendwie.
Ja, sehr interessante Wahrnehmung. Also es ist sehr. Man würde dazu sagen jetzt, und es würden auch die Wall Street Bad Leute sagen, Value Investing is dead. Also Value Investing wäre dieser Warren Buffett Ansatz und was wahrscheinlich auch dein Kollege damit gemeint hat, man hat halt langfristig in solide Unternehmen investiert, die nachhaltig Gewinne erwirtschaften und wir hatten auch mal, ich weiß nicht, ob es die vorletzte Folge war, erzählt, weil mir das eben jetzt auch schon seit 2 Jahren auffällt, seitdem auch dieser Privatanlegerboom da ist, über solche Plattformen wie Trade Republic, Robinhood und was es sonst noch alles gibt, wo du eben über Digitalisierung ziemlich einfach und vor allem billig Zugang zu Kapitalmärkten bzw. Aktien hinkriegst, dass hier eine ganz krasse Dynamik entsteht im Markt, was nichts Schlechtes ist. Also es ist ja gut. Du sollst ja, die Kapitalmärkte sind für alle da. Das ist völlig richtig. Und der Markt muss sich jetzt langsam daran gewöhnen, dass es nicht nur diese alten institutionellen Investoren gibt, sondern es gibt jetzt so eine neue, ich will nicht sagen Macht, das klingt mir schon wieder zu ideologisch, aber es gibt ein neues Gewicht im Markt. Und das ist der Privatanleger oder diese Gruppe von Privatanlegern und in Verbindung mit sozialen Medien, die sich abstimmen können und tatsächlich Kurse in eine Richtung treiben können. Und das ist schon eine ganz krasse Bewegung, die zu enormer Volatilität, also zu einer enormen Schwankungsbreite am Markt sorgt. Und die Gefahr, und das meine ich, ist jetzt nicht in erster Linie, dass ein Hedgefonds pleite geht. Das ist nur schlecht, weil er möglicherweise den Markt destabilisiert. Haken dran. Was schlecht ist, ist, wenn Vertrauen in Märkte beschädigt wird. Ich will nicht sagen, dass Privatanleger das Vertrauen in Märkte beschädigen. Da gibt es genügend institutionelle Anleger, die das schon 100-mal vorher gemacht haben. Man muss nur jetzt das neu berücksichtigen. Und das muss ich jetzt alles ein bisschen beruhigen und vielleicht auch sogar reguliert werden von außen, dass du wieder Kapitalmärkte vertrauenswürdig machst und dass das kein Kriegsschauplatz wird. Weil in diesem Krieg werden die Leute, die jetzt meinen, was du sagst, die dir schreiben, Leute, oh, wir können jetzt was bewirken und was, das, ich kann es nicht klar sagen, aber ihr seid die Lemminge. Auf euren Rücken werden Gewinne erwirtschaftet, aber ihr werdet verlieren. Und das genau passiert ja jetzt auch. Und das sehe ich mich auch persönlich ein bisschen in der Pflicht zu sagen, denkt bitte nach, bevor ihr irgendwie handelt oder aktiv werdet. Denkt nach und denkt an die Konsequenzen und denkt nach, welche Rolle ihr in diesem Spiel habt.
Das ist ja, aber du redest jetzt, also die Leute, die jetzt wirklich da sich absprechen und da was bewirken, das sind ja nicht die ganz kleinen Anleger wie wir und ihr da draußen, sondern das sind ja schon auch so halbinstitutionelle, oder? Oder so nee. Leute, die da, die als Hauptberuf Investor sind zum Beispiel. Das sind die, oder?
Ja, das ist halt, das ist ein bisschen das Paradoxe, das hast du sehr schön gesagt, weil ich finde, es wird suggeriert, dass das irgendwelche nerdigen Gamer sind, die jetzt nochmal 100 Euro irgendwo reinlegen, aber diese Gruppe und diese Foren werden meines Erachtens auch gesteuert von Investoren, also so Neureiche etc., die natürlich damit Kasse machen, nichts anderes. Die machen damit Kasse, denen ist das scheißegal, was GameStop, ob das jetzt dass der Spieleladen in der Mall noch erhalten bleibt. Die wollen Geld machen. Und die Leute und die wirklichen Kleinanleger, die nicht viel Kohle haben, mit denen wird es möglich gemacht. Und die werden am Ende verlieren, weil die nicht mehr rauskommen aus diesen fallenden Kursen. Übrigens, was meinst du, wie viel hat GameStop heute verloren an Kurs?
Wie viel hatten die überhaupt gemacht? Also die sind doch irgendwie, das waren doch irgendwie, wie viel waren das? 2000% oder... Nicht mehr.
Warte mal,
die waren irgendwie ganz wenig wert, weil es natürlich ein aussterbender Geschäftszweig ist und die seit Jahren riesen Verluste haben.
Also ich kann es dir sagen, die waren jetzt Anfang des Jahres waren sie bei 16 Euro und in der Spitze, also am Freitag haben wir noch gesprochen, das war der 26. oder? Nee. Der Freitag war der...
Es war der 29.
Sind sie auf 356 Euro hoch. Also von 16 auf 356 im Hoch. Und im absoluten Maximum, das war sogar am Donnerstag vor, waren sie sogar auf 420 Euro. Und heute sind sie von da auf 74 Euro runtergeknallt.
Und
das Ding ist halt, die Leute... Du kommst dann nicht mehr raus. Du kommst dann nicht mehr raus und die es am wenigsten verstanden haben, die
zahlen jetzt.
Die zahlen jetzt. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das GameStop-Thema durch ist. Also auch dieses ganze Privatanleger versus institutionelle Anleger-Thema ist auch noch nicht durch. Wer weiß, vielleicht geht GameStop auch nochmal, was weiß ich wohin, vielleicht wird es auch gar nichts mehr wert. Ich weiß es nicht. Also wir machen nochmal Disclaimer, es ist ja keine Anlageberatung hier. Das müsst ihr alles selber entscheiden. Es ist, ich glaube, dieses Thema wird uns noch länger beschäftigen.
Das haben wir in einer der letzten Folgen ja besprochen, die Psychologie beim Anlegen. Und das ist ja das Ding, das haben wir ja auch gesagt. Man muss halt verstehen, in was man investiert. Und wenn man versteht, was das Geschäftsmodell von GameStop ist, leuchtet jedem ein, dass das nicht Also außer es hat jetzt, da muss man sich halt irgendwie informieren. Vielleicht haben die ja ihr Konzept gewechselt, haben, was weiß ich was, plötzlich sind Videospiele wieder voll Hype oder die haben einen neuen Investor oder einen neuen Geschäftsführer oder weiß der Geier was. Aber wenn nichts davon zutrifft und das in ein absteigender Geschäftszweig ist und die Zahlen, die in den letzten Jahren immer, die nur Verluste gemacht haben, dann macht das ja keinen Sinn, da zu investieren. Nur weil andere da investieren und weil der Kurs aus irgendwelchen Gründen steigt oder sich irgendwer abspricht. Also das ist ja so das Ding. Also man muss es halt verstehen, was man tut.
So ist das. Und diese vermeintlichen Kleinanleger sind, wie du auch schon gesagt hast, gar nicht so klein. Sondern die werden
ja,
auch...
Ja, eben. Also das sind genau, die denken so jetzt... Also ich habe das halt gehört von so einem YouTuber, so ein Instagram-Dude, der halt relativ viele Follower hat, weil er irgendwie so eine TV-Sendung hat oder was weiß ich. Ich folge dem halt und der hat dann so voll berichtet, so wie, also der hat noch nie was über Börsenzeug, Aktien, ETF, keine Ahnung gesagt. Also noch nie was über Finanzen. Und haut da plötzlich so eine Megastory raus mit, ja, und das ist jetzt voll hier das neue Ding und so, die Kleinanleger können jetzt die Großen fertig machen und so. Und ich denke mir so, what? Also der hat halt eine riesen Reichweite. Das ist halt, du hast da ein bisschen...
Ja, schreib ihm mal, er soll mal unseren Disclaimer einsprechen. Da kommt ganz schnell mal die Börsenaufsicht oder die Finanzaufsicht zu ihm. Das wird teuer.
Ja, ich weiß nicht, ja. Aber das ist halt einfach gerade so ein Thema. Also wir haben ja unseren Podcast anscheinend auch zu einer Zeit geschalten, wo das immer mehr zum Thema wird. Also auch Bitcoin und also alles, was wir sprechen, ist irgendwie auch gleich mal in den Nachrichten. Also als wenn die uns hören, du Julian.
Naja, also es kommt ja nicht von irgendwoher. Die Idee kam ja jetzt nicht von irgendwo, dass wir gesagt haben, lass einfach mal über Wirtschaft sprechen oder wirtschaftliche Themen, sondern du hast ja selber von dir aus gemerkt, okay, da ist ein Bereich, da habe ich eigentlich viel mit zu tun, aber relativ wenig Kenntnis, weil es mir einfach niemand erklärt, beibringt oder wie auch immer und du würdest es gern einfach verstehen. Und ich glaube, so geht es ja auch vielen.
Ja, aber was würdest du jetzt den Leuten, die da draußen jetzt ganz verunsichert sind, also ich meine, wir haben die jetzt wochenlang aufgebaut, macht ETFs informiert euch und das ist eine gute Sache, also ohne hier zu sagen, Disclaimer, weil vielleicht ist es ja jetzt gar nicht mehr so gut, vielleicht sollte man das jetzt aussetzen, was meinst du denn, was sollte man jetzt tun?
Die Story hat sich nie verändert, man sollte immer noch nicht spekulativ agieren. Und man sollte einen langfristigen Anlagehorizont wählen und man sollte diversifiziert agieren. GameStop ist keine Diversifikation, das heißt, wir sind hier nicht in einem ETF oder in einem Aktienfonds, wo du verschiedene Aktien in verschiedenen Sektoren oder Ländern hast. Das heißt, du hast hier keine Risikostreuung, sondern du hast 100% Unternehmensrisiko. Das wollen wir nicht. Wir wollen, dass ihr... Oh Gott, wir müssen tatsächlich einen Disclaimer nachher noch ansprechen. Das Ziel sollte immer sein, es kommt immer auf die individuellen Situationen an, beziehungsweise was wollt ihr denn erreichen mit Anlage? In eine GameStop-Aktie oder Nokia oder was oder AMC, was es jetzt da alles gab. Das ist kein nachhaltiges, das ist auch nicht mehr investieren. Also das passt einfach nicht. Das ist einfach nur spielen. Das ist einfach nur spielen, Gaming. Also diese Gamification, ihr seid freie Menschen, ich kann aus einem, wenn ihr nachhaltig irgendwo investieren wollt, auf lange Sicht mit einem überschaubaren Risiko, dann Finger weg von solchen Sachen bitte. Dann ist das wirklich nicht das Richtige.
Kennst du das, wenn man sich immer denkt, diese ganzen Spielhallen, die es überall gibt, ne? In jeder Kleinstadt gibt es ja überall Spielhallen. Ich denke mir immer, wer geht dort rein? Aber ich glaube, es gibt genug Leute, die von sowas irgendwie angetriggert werden. Ich glaube, die Spielhallen müssen jetzt alle zumachen, weil sie einfach alle wie eine App runterladen und einfach so ein bisschen an der Börse rumschieben mit ihrem Geld.
Ja, zu diesem Thema Börse, also Robin Hood, allein, das ist ja das amerikanische Pendant zu Trade Republic, das ja auch diesen Privatanlegern diesen schnellen Zugang zu Kapitalmärkten ermöglicht und auch kostengünstig ermöglicht. Und die sind ja auch gewaltig unter Druck gerade. Also die haben ja dann, was du auch gemeint hattest, am Anfang den Handel ausgesetzt. Und da ist auch die Frage, dürfen die das denn? Also weil Märkte sind ja frei. Und ich will jetzt gar nicht so sehr in das Geschäftsmodell von Robin Hood einsteigen. Aber was hier halt tatsächlich der Punkt ist bei Robin Hood, die verdienen ja kein Geld mit den Tradern, also mit diesen Reddit-Wall Street-Bad-Leuten oder Privatanlegern, sondern die verdienen Geld mit Hedgefonds. Also die Kunden sind viele Hedgefonds, weil die sogenanntes Frontrunning betreiben. Das heißt, ich will das jetzt gar nicht ausführen, aber Robin Hood verdient, was man behalten sollte, Robin Hood verdient nicht mit den Privatanlegern und mit diesen Leuten Geld, sondern mit anderen institutionellen Anlegern, die dazwischen geschaltet sind und mit diesen Ordern, die Privatanleger tätigen, sogenanntes Frontrunning betreiben können und somit auch dort eine Marge einstreichen. Also damit verdient Robin Hood am Ende Geld und nicht mit diesen kleinen Robin Hoods, also die eigentlich der Name suggeriert. Und böse Zungen behaupten ja, nur gut, die haben den Handel gestoppt, weil sie ihre Kunden, nämlich die Hedgefonds, schützen wollten in diesem Short Squeeze. Dazu kann ich nichts sagen. Klingt natürlich jetzt auch ein bisschen nach Verschwörung, ein bisschen. Lasse ich einfach mal unkommentiert. Was natürlich auch ein Fakt ist, und Robin Hood muss auch immer eine gewisse Liquidität vorhalten beim Clearing, beziehungsweise wenn dann hohes Handelsvolumen da ist, dann müssen die das mit Sicherheiten belegen. Und wenn so ein enorm hohes Handelsvolumen reinkommt, wie bei so einer GameStop-Aktie, heißt das auch, sie müssen Liquidität vorhalten, die sie gar nicht haben. Und das klingt für mich als plausibelster Grund, warum sie dann den Handel ausgesetzt haben, was aber unter den normalen Gesetzen nicht geht. Du kannst nicht einfach den Handel aussetzen. Und,
ja, das hat ja, glaube ich, die Sissy gesagt in unserem Clubhouse-Chat-Room, dass es irgendwie ein Gesetz gab.
Es gibt kein Gesetz, es ist einfach ein, also wenn man das als, ich weiß nicht, ob man das als Gesetz auslegen kann, aber vielleicht meint sie das ja damit. Also du musst Liquidität vorhalten. Und wenn du die nicht hast, dann funktioniert es nicht. Und das ist dann der vermeintliche Grund. Mich hat es nur gewundert, dass Trade Republic das auch ausgesetzt hat. Also das deutsche Pendant. Die haben aber ein anderes Geschäftsmodell. Also da ist eigentlich, funktioniert nicht so, dass da irgendwelche Institutionellen groß zwischengeschaltet sind. Das läuft dann über die HSBC. Aber da bin ich auch zu nicht bewandert genug. Fakt ist, die haben heute auch nochmal eine E-Mail an alle Anleger geschrieben oder Kunden in Anführungszeichen, warum sie das gemacht haben und haben auch so ein bisschen so Schuldbekenntnis gemacht und gesagt, das war nicht richtig und tut ihnen leid. Und die hatten ja vorher schon mal ein Schreiben rausgehauen, wo sie gesagt haben, warum sie es gemacht haben. Und
warum haben sie es gemacht?
Ja, ich habe mir das durchgelesen und dachte mir hinterher, also das ist doch genau die komische, schwammige Erklärung wie im ersten Schreiben, weil sie sagen, na, einerseits wegen der Volatilität, also der Schwankungsbreite im Markt, und ich habe mir hier noch aufgeschrieben, Technik, aber ich weiß gar nicht mehr, was sie da gemeint haben. Ja, genau, weil sie es technisch gar nicht mehr umsetzen konnten. Genau, aber ich konnte das jetzt gar nicht, ich konnte es nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Also es wird ja auch noch eine spannende... Ja,
formuliert wahrscheinlich.
Ja, ich fand es jetzt auch nicht so einleuchtend, aber vielleicht bin ich einfach zu blöd dafür. Also wenn das jemand mir nochmal erklären kann,
ganz gerne. Ganz sicher nicht. Aber ja, vielleicht gibt es jemanden da draußen, der es besser verstanden hat oder so, der kann sich gerne mal melden. Ihr wisst ja, schotterwege@gmail.com. Was mich noch interessieren würde, Julian, in dem Zuge, wir haben ja so viel über Kryptowährungen und Bitcoin gesprochen, hat jetzt diese ganze Unsicherheit und diese ganze Craziness, die da gerade passiert, irgendeinen Einfluss auf Bitcoin, Kryptowährung?
Es bleibt spekulativ. Also man könnte natürlich sagen, wenn es persönliche Meinung ist, dass diese Bewegung Privatanleger gegen Institutionelle, David gegen Goliath, dass dieser Pseudokrieg, der ist noch lange nicht vorbei. Also man wird sich langfristig dran gewöhnen müssen, an solche Exzesse am Markt und solchen enormen Kursübertreibungen. Daran wird man sich gewöhnen müssen, solange es keine Regulierung gibt. Und das wird auch nicht einfach morgen vorbeigehen. Bei Bitcoin passt natürlich das Narrativ perfekt. Bitcoin ist die Anti-Bank, ist Anti-System, Anarchie. Es gibt keine Intermediäre, es gibt niemanden, der damit Geld verdient.
Außer aber das ist doch genau das. Das ist aber genau dieses Intermediäre und Leute, die ja mit Geld verdienen und Banken und bla bla, Großanleger, das ist doch genau das, was gerade mit dem GameStop-Ding und so, wo man merkt, dass da der Kleinanleger einfach keinen Einfluss mehr hat. Und Bitcoin ist doch genau das Gegenteil.
Ja, es ist eine andere Welt, richtig. Inwiefern jetzt der Effekt, also inwiefern Bitcoin dadurch gepusht wird oder sogar vielleicht auch möglicherweise auch stärker reguliert, keine Ahnung, das ist ja immer so die Bedrohung bei Bitcoin. Inwiefern kannst du Bitcoin überhaupt regulieren? Schwierig zu sagen. Prinzipiell, persönliche Meinung, ich glaube schon, wenn der Bitcoin das nicht bereits schon getan hat, dann würde er natürlich von dieser Bewegung aufgrund seines enorm starken Narrativs, das da einfach sehr gut reinpasst, natürlich weiter profitieren. Aber das ist alles spekulativ und hängt natürlich auch von ganz anderen Faktoren zusammen. Und da muss ich noch ganz kurz sagen, Bitcoin, dieser zweite Hype im Bitcoin, also wenn ich sage zweiter Hype, meine ich den ersten Hype damals vor 3 Jahren und jetzt eben nochmal auf $40,000. Dieser zweite Hype wurde ja getrieben gerade von institutionellen und nicht von Privatanlegern. Und der erste Hype wurde getrieben von Privatanlegern.
Ja.
Mhm. Interessant.
Also, diese Institutionellen, die haben ja überall ihre Finger im Spiel, ha?
Überall, Mensch. Mhm. Auf jeden Fall, genau, also ich will, was mich auch immer so ein bisschen in dieser ganzen Diskussion jetzt am Ende auch wieder so gefragt habe, warum? Also worum geht's hier eigentlich? Geht's nicht am Ende?
Geld machen.
Genau, danke. Also geht's nicht am Ende einfach nur darum, dass jeder sich die Taschen voll machen will, egal ob er jetzt ein kleiner Mann oder ein großer Mann ist. Jeder will die Taschen voll haben mit Geld und das ist doch kein und genau das ist dann auch deine Frage, was sollen wir den Leuten denn jetzt raten? Genau das nicht, weil Geld ist sicherlich nicht alles, aber Gehirn, Wissen und keine Ahnung, ein bisschen eine Erleichterung im Leben über wie Dinge funktionieren, das ist doch ein viel, keine Ahnung, will jetzt ja auch nicht rumphilosophieren oder spinnen, aber money is a result, not a reason. Also das ist doch, ich weiß nicht, das ist mir alles dann irgendwie ja, auch dann zu platt.
Ihr braucht euch ja keine Sorgen machen, ihr müsst euch nicht drum kümmern, dass ihr irgendwie bald die Taschen voller Geld habt, weil die EZB druckt genug, da habt ihr genug in den Taschen.
Ich bin richtig.
Kleiner Gag.
Ja, du bist schon ziemlich, also für das, dass du dich immer so schlecht, was heißt schlecht, will ich gar nicht sagen, sondern so teilweise.
Ich verkaufe mich unterm Wert.
Genau, immer ganz tief gepokert, aber eigentlich weißt du ganz genau Bescheid, wie der Hase läuft. Apropos Geld drucken.
Nicht, wenn es ums Reisen geht. Da darf man mich nicht fragen.
Apropos Geld drucken, der ehemalige EZB-Chef Mario Draghi, kennst du den noch?
Na, schon mal gehört.
Von dem kamen diese berühmten Worte, whatever it takes. Und damit hat er damals die Schuldenkrise gemeint nach der Immobilienkrise. Das war ein Haupthöhepunkt so 2011, als der Euro so in der Diskussion stand, ob der Euro denn zu halten ist, aufgrund der massiven Staatsverschuldung. Und Mario Draghi hat sich dann hingestellt als neuer EZB-Chef und hat gesagt, whatever it takes. Und daraufhin ging die große, hat er erstmal den Stecker in die Gelddruckmaschine gesteckt und dann seitdem läuft die Maschine. Und dieser Mario Draghi wird jetzt vermutlich italienischer Premierminister.
Ach was, das ist ja geil.
Mhm, interessant, ne?
Ja, cool. Du weißt aber auch einiges, du.
Nee, das weiß doch jeder.
Also ich gucke jetzt nur noch einmal die Wochennachrichten.
Es beruhigt auch ein bisschen. Nachrichten jeden Tag gucken macht auch ein bisschen wahnsinnig.
Ja, ich krieg das ja auch mit. Ich war ja voll drin in dem ganzen, wir haben ja das ganze letzte Jahr eigentlich jeden Tag Nachrichten geguckt und jeden Tag irgendwie, das war so wie früher das Wetter, waren es jetzt die Corona-Zahlen. So das Highlight der Nachrichtensendung. Na, und natürlich Klaus Kleber, Marietta Slomka.
Klaus Kleber hat übrigens neulich Barack Obama interviewt.
Oh, geil.
Das war geil, das musst du dir mal nochmal angucken. Barack ist halt einfach ein geiler Dude.
Ja, du hörst ja gerade sein Hörbuch, ne?
Kann ich auch empfehlen.
Hast du ein bisschen viel Zeit? Hast du zu viel Zeit?
Ja, der Druck ist weg.
Ich bin nicht mehr da, jetzt ist hier voll La Paloma, ey.
Ja, Hände in die Hosentasche.
Ich weiß gar nicht, was ich gerade erzählen wollte. Sie hat mich voll rausgebracht.
Klaus Kleber, Corona-Zahlen.
Nee, Nachrichten. Also Nachrichten gucken, nur einmal, genau. Ach so, genau. Also wir waren da voll drin und ich habe halt auch gemerkt, ja, man ist voll besorgt und voll irgendwie Angst. Einfach Angst so, ne?
Mhm.
Und jetzt gucke ich halt nur noch einmal die Woche Nachrichten und ich sehe Corona jeden Tag. Also ich sehe jeden Tag Masken. So geil, wir haben ja so ein paar Schwaben, weil ich in meiner Gruppe hier mache ja gerade Guiding. Die nennen das Maultäschle.
Das Maultäschle.
Ah, geil. Ja, aber irgendwie, aber ich habe halt dieses nicht mehr diesen krassen Krisenmodus. Diese Angst und dieses, das macht, und ich glaube, die Leute sind einfach, die Deutschen sind richtig gebeutelt, die sind einfach richtig, da wird so eine Angst gemacht. Also das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie viel Burnouts und irgendwelche nervösen Magen- und Stresssymptome es mehr gibt jetzt als vor einem Jahr. Also das ist halt...
Ist eigentlich lustig, aber ich muss gerade dran denken, weil die Deutschen, ob man das irgendwie messen könnte. Wer hat die meisten, also wenn es jetzt zum Beispiel so eine Klausur gibt und die schreiben 10 Italiener, 10 Deutsche, 10 Amerikaner, was weiß ich. Wer hätte den meisten Angstschweiß? Wer hätte die meisten Magenkrämpfe?
Ja, wahrscheinlich schon der Deutsche. Also ich merke es ja hier auch, es ist so, wenn ich irgendwie zu spät komme, ich meine, da bin ich ja ganz groß drin, ne? Und es ist in Deutschland, da habe ich dann wirklich, denke ich mir so, oh fuck, shit. Oh Gott, jetzt habe ich hier zwei böse Worte gesagt. Also ihr wisst schon, es hören ja keine Kinder zu. Ne? Ja, also da denke ich so, oh nein, und jetzt ist jemand richtig sauer. Und teilweise sind die Leute auch richtig sauer. Also du hast ja auch schon mal anmerken lassen, dass du das nicht cool findest, wenn ich immer so spät komme. Und
ich bin aber auch sehr deutsch.
Ja, aber wenn man hier merkt, man ist zu spät, dann weißt du halt genau, ist nicht so schlimm. Oder wenn ich hatte ja in Deutschland vor kurzem noch Probleme mit einem Grundbesitzer, der es nicht so cool fand, dass ich auf seinem Grund ein GoPro-Video gedreht habe.
Oh, das war auch eine tolle Story. Aber ich weiß nicht, ob das auch so ein Tabuthema ist.
Ist auch ein Tabuthema so ein bisschen, aber nee, also nur mal so prinzipiell, das würde hier nicht passieren. Und wenn dir das passiert, dann mit einer deutschen Uhr, mit so einem Auswanderer.
Ja.
Ja, die sind auch grantlich.
Ich bin mal
halt
aus.
Echt, das ist halt, also die Deutschen sind schon ein bisschen.
Ein gebeuteltes Volk.
Aber ich bin auch, also ich sehe mich da auch wieder. Also ich könnte hier nicht leben. Hier nur La Paloma den ganzen Tag. Und wenn du heute nicht kommst, kommst du morgen. Und so könnte ich auch nicht mit leben. Also bin ich schon auch deutsch. Aber so dieses richtige Hardcore-Deutsche, das ist schon, schon fies.
Ja, das ist tatsächlich fies. Guilty of being German. Es gibt doch auch German-Angst.
Ach so, was ist das?
Kannst mal googeln. Ich glaube, also, ich meine, das ist sogar ein ist das nicht sogar ein englisches
so,
Begriff?
So ein Wort wie
also,
Kindergarten.
Ja, genau, German
Kindergarten
Angst.
Und Angst.
genau. Ich bin mal in Australien jemanden, weil ich durch die Gegend geguckt habe, hinten drauf gefahren. Die fanden es mega geil. Also,
ja, was? Warum?
Die fanden es einfach. Die fanden es einfach cool, dass so wenig passiert ist und haben mich einfach weiterfahren lassen. Vielleicht hatten die auch eine Leiche im Kofferraum, ich weiß es nicht. aber Australien ist eben mein Lieblingsvolk.
Ja, also ich wollte schon sagen, die Kiwis, das waren andere. Das war egal.
So, die Völkersendung heute. Völker und Vorurteile, Teil 1.
Völker und Vorurteile. Ich wollte nur noch mal fragen, was mir gerade noch eingefallen ist, letztes Thema Finanzen, außer du hast noch was. Wir haben ja noch nicht über DAX gesprochen, aber ist ja egal, wie es im DAX jetzt geht. Ich glaube, es ist uninteressant. Aber was ich nur sagen will, wir reden ja...
ja, komm DAX, auf, weißt du, komm auf La Palma, halt alles uninteressant.
Der DAX ist halt auch richtig deutsch, ne? Also richtig, das ist richtig was Deutsches. Da passiert auch nichts. Der DAX ist so langweilig wie Gold.
Ja.
Ich wollte nur sagen, wenn wir jetzt darüber reden, dass es an der Börse hoch und runter geht, dass man nicht mehr so richtig Vertrauen hat, weil es irgendwie alles so ein bisschen weird ist, ist doch immer noch sowas wie ein DAX-ETF und jetzt hier keine Anlageberatung, aber nur mal so gesagt.
Ich habe den Disclaimer hier schon rausgeräumt. Was sagtest du, ist sicherer, oder?
Ja, das ist doch nicht sowas, was irgendwie durch irgendwelche Absprachen da irgendwie crazy gehen kann. Also das ist doch immer noch einfach...
Deutlich schwieriger. Also wir hatten es auch in dieser Clubhouse-Diskussion. Kann das jetzt überall passieren? Nee, so einfach ist das nicht. Also da, wo das jetzt wirklich passiert ist, muss man bedenken, das waren alles Titel, die belagert waren von Shortsellern, also wo große Shortselling-Positionen aufgebaut wurden. Und dieser Short-Squeeze funktioniert ja auch erst dann, wenn A, eine geringe, wie sagt man, eine Tiefe da ist, also ein geringes Volumen. Das heißt, du kannst mit einem relativ geringen Volumen eine große Kursbewegung auslösen. Das ist der erste Punkt und das geht eher bei kleinkapitalisierten Aktien, wie eine GameStop. Und der zweite Punkt ist eben, du brauchst diese hohe Volumen an Shortsellern in dieser Position. Und wenn die eine hohe Position aufgebaut haben und die müssen aus der Position raus, also der Short Squeeze, dann kaufen die ja mit diesem großen Volumen wieder diese kleinkapitalisierte Aktie und dann kommt es zur Kursexplosion. Und das kann dir bei einer SAP nicht passieren. A, weil Shortseller da nie short gehen würden, weil es halt Value Investing ist. Also es gibt bestimmt da Shortseller drauf, aber nie in dem Volumen. Du hast eine viel größere Handelstiefe, also du kannst den Kurs nicht so schnell bewegen. Und ja, das sind schon mal zwei wesentliche Punkte, warum das eher unwahrscheinlich ist oder sehr, sehr unwahrscheinlich.
Ja, das war doch, finde ich, ein guter Closer zu dem Thema, dass es zwar beängstigend ist irgendwie, aber auch nicht jetzt irgendwie kein Handlungsbedarf ist.
Nee, es geht nicht alles den Bach runter, aber... Man muss einfach jetzt aufpassen, ob bestimmte Kursbewegungen, wie sie am Markt gezeigt werden, ob das wirklich noch fundamental begründbar ist. Also ob das alles noch Sinn macht oder ob das totaler Quark ist, weil gerade einfach, also keine Ahnung, bei Tesla kann man jetzt wieder eine neue Diskussion aufmachen. Aber genau, das ist auch nicht so ganz normal.
Ja, gut. Also ich weiß nicht, wie lange wir jetzt über das Thema gesprochen haben, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, wir sind am Ende mit dem Thema. Wie nennen wir das Thema jetzt eigentlich? Also das Thema, dieses Thema, das GameStop-Thema, wie kann man das?
Eigentlich Gamification ist eigentlich dieses ganze Thema, dass Börse zum Spiel wird. Finde ich eigentlich ganz, ganz schöner Überbegriff. Ja. Und ich will mich eigentlich ein bisschen lösen von diesem David gegen Goliath-Ding, weil da sehen sich dann viele als David und sie sind kein David, sondern Lemming. Also man könnte, wenn dann sagen, Lemming gegen David und Goliath. So kann man das sehen.
Nee, warte mal, wir müssen für einen Titel was anderes finden. Lemming gegen was ist denn da? Warte mal. Lemming. Aber in dem Spiel Lemminge gibt es ja keine größere Macht. Das sind einfach nur viele Lemminge.
GameStop Lemminge.
Einfach Lemminge gegen Goliath.
Du darfst entscheiden.
Wir werden uns schon auf einen Folgentitel einig werden. Ich weiß nicht, ob du noch was anderes auf dem Plan hast, sonst würden wir einfach mal Spendenquittung machen, würde ich sagen.
Nee, ich würde noch gerne was erzählen. Weil du, ja, dann du los. Wenn ich darf.
Ja, natürlich, du darfst alles.
Also, genau.
Das könnte ich ja machen.
Da du ja keine Nachrichten guckst und du fragst, was sonst eigentlich noch so los ist in der Finanzwelt. Also es gab ja so viele Nachrichten, zum Beispiel die Brauereien, die deutschen Brauereien haben Rekordminus dieses Jahr in Corona. Ich lasse das jetzt einfach
Wunder,
mal.
Wunder, weil das spanische Dorada so gut ist.
Ja, vielleicht. Dann die Inflation. Wer unsere letzte Folge gehört hat, Inflation im Clubhouse, haben wir auch ein bisschen auch über Inflation gesprochen. Inflation zieht tatsächlich sprunghaft an. Kann man mal beobachten.
Recht gehabt!
Noch lang keine Hyperinflation, aber kann man mal im Auge behalten, auf jeden Fall.
Das war auch so ein Geist, das ist auch so ein typisch deutsches Ding, oder? Leute, habt ihr es gehört? Ihr habt Recht gehabt!
Ja, genau. Wir waren ja zugegeben nicht die Ersten mit der Idee. So, dann...
Doch.
Dann hier ganz großes... Nee, nicht. Das ist nur eine strauchige Nachricht. Commerzbank streicht 10.000 Stellen.
Oh Gott.
Das ist leider die traurige Fortsetzung des Bankenfiaskos. Das ist einfach eine never-ending, trostlos Geschichte. Und Siemens Energy, also so ein abgekoppelte Segment von Siemens, abgetrennte Sparte, streicht auch, meine ich, mehr als 3000 Stellen. Sehr schade, weil sie eben, und sie haben halt viel mit Kohlekraft gemacht oder diesen alten Energien, und die sind halt einfach, die müssen sich davon lösen, weil es keine Zukunft hat. Ist einerseits schön, andererseits natürlich auch schade für die Expertise, die halt die Kohlekraftwerke gebaut haben. Und das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert.
Man kann nur hoffen, dass halt, ich meine, Nachhaltigkeitskonzepte und so, die brauchen auch alle Arbeitsstellen.
Ja, genau. Also man muss halt irgendwie diesen Switch erschaffen und am Ende, es klingt jetzt so darwinistisch, am Ende überlebt halt der sich anpasst und ich hoffe, dass die Leute die Möglichkeit haben, sich anpassen zu können. Und dann auch genügend Geld weiterhin erwirtschaften.
Ja, dass es so Anschlusskonzepte gibt auch irgendwie, ne, dass sich da einer Gedanken macht.
War trotzdem interessant so zu merken, selbst sowas wie Siemens, dieses Kohlekraft-Ding, das ist einfach nicht mehr zu halten. Das geht einfach nicht mehr. Ja. Hier, und Big News, neuer Amazon-Chef. Andy Jassy. Ja, genau. Also Jeff Bezos ist so nicht zurückgetreten, wie jetzt
der war vielleicht meinen. Auch, Jeff Bezos war vielleicht auch in den, bei den Short-Squeezern dabei.
Das ist dem sowas von scheißegal. Der Typ ist, glaube ich, auch jenseits von Gut und Böse inzwischen. Das ist so ein, hier dieser Typ aus Austin Powers, der Bösewicht, der erinnert mich immer an Jeff Bezos.
Weil der so böse ist, oder was?
Mr. Evil hieß der, glaube ich.
Ist der Jeff Bezos so, warum ist
er
so?
Nee, aber er hat halt, das ist halt auch wieder so eine Etikette, die man draufstempelt. Ich könnte erst sagen, ob der gut oder böse ist, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Und selbst dann noch nicht. Also keine Ahnung, weiß ich nicht, ich kenne die Person nicht. Man muss Hut ab von seinem Unternehmergeist, also so ein Unternehmen hochzuziehen, das haben nicht viele in der Geschichte geschafft. Trotz aller Kritik, die mitschwingt, Stichwort Ausspionieren von irgendwelchen Kontrahenten wie nennt man das, diese Leute, die da was verkaufen im Amazon-Shop? Die Händler. und natürlich hier schlecht bezahlte Jobs und so weiter. Alles mal dahingestellt. Will ich jetzt gar nicht zum Thema machen. Neuer Amazon-Chef ist Andy Jassy, heißt er. Und das ist eiglich der Chef von Amazon Web Services, also AWS nennt sich das. Hast du schon mal gehört?
Mm-mm.
Das AWS ist tatsächlich das Zugpferd von Amazon. Also viele denken wahrscheinlich Amazon, das ist hier, da kaufe ich meine, was kaufst du bei Amazon?
Ich habe Masken gekauft vor 3 Wochen, die sind immer noch nicht da.
Siehst du, komm, ist Chef Bezos weg, läuft nichts mehr, geht gar nichts mehr. Genau, nee, denken ja, dass dieser Tante-Emma-Laden da vorne dran den Gewinn macht, aber weit gefehlt. Also Amazon Web Services, das Cloud-Geschäft von Amazon, macht halt tatsächlich 45 Milliarden Umsatz im Jahr und 60% des Gewinns. Also das ist hoch lukrativ, also ein hochmarschiges Geschäft. Ja. Und ich weiß nicht, ob du es mal wusstest, ob du es wusstest, aber ich war ja mal in der Wirtschaftsprüfung.
Ja, und was weißt du da, was du nicht sagen darfst?
Ich hatte da mal einen Mandant, der war, das war ein Startup und die hatten auch mit Bitcoin tatsächlich zu tun, ziemlich klischeehaft, aber und da habe ich dann mal geguckt, wofür die so Geld ausgeben und da war halt auch eine Riesenrechnung Amazon Web Service und da dachte ich, das war vor etlichen Jahren, was zahlten ihr da? Und dann so, ja, das ist halt das Cloud-Geschäft und das musst du machen und du hast eigentlich gar keine andere Wahl und das ist eigentlich, und der Typ, der war super smart, also der Gründer von dem Startup und der war echt richtig gut oder ist richtig gut und der meinte dann, naja, also wenn Amazon mal hops geht, dann geht das ganze Internet gleich mit hops, weil das einfach ein riesen Klumpenrisiko ist. Also eigentlich als ja, jeder irgendwie, der was mit Internet zu tun hat, in diesen Amazon Web Services drin. Mhm. Und da ist mir das erste Mal so aufgefallen, was für eine Macht eigentlich Amazon hat. Mhm. Und das ist, und dieser Typ, Andy Jassy, der kommt von AWS und schiebt sich jetzt über den ganzen Konzern und Jeff Bezos geht eigentlich nur ein bisschen nach links, aber hat trotzdem, mischt er weiter munter mit. Also alles wie gehabt. Executive Chairman wird er.
Cool, cool. Weißt du, was das richtig Gute ist, wenn wir nicht voneinander aufnehmen im selben Raum? Mhm. Dann siehst du mich, wenn ich gehe, ne?
Genau, und du kannst nebenbei was anderes machen. Und ich fühle mich total wichtig.
Du weißt, du musst das einfach lernen, wenn ich das erste Mal sage, es wird Zeit für die Spendenquittung, dann, dann...
Ja, aber ich bin ja auch so ein bisschen Autist, weil wenn was auf meinem Zettel steht, was nicht vorgelesen wurde, dann, kann ich nicht schlafen, das geht
ja
nicht.
Dann ja gut, noch steht Folge noch was auf. Drauf jetzt?
Nee, alles cool.
Na, es tut mir auch leid, aber ich will ja auch einfach nicht überziehen. Also ich habe wieder gehört, ich habe gesagt bekommen, unsere Podcasts sind zu lang.
Wer sagt denn sowas?
Mein Betreuer hier, weißt schon.
Männlich oder weiblich?
Männlich. Der weibliche Betreuer hört sowas nicht.
Ah, okay. Ja.
Egal, auf alle Fälle wollen wir es nicht überziehen, dann machen wir jetzt Spendenquittung.
Los geht's, ich bin bereit.
Ich habe überhaupt keine richtige Frage. Also ich habe echt keine richtige Frage. Also ich hatte keine Zeit, mir Gedanken zu machen. Ich glaube tatsächlich, das Erste, haben wir schon drüber gesprochen. Ich habe mal wieder drei Sachen. Ich will einfach mal so ein bisschen nochmal so Mountainbiker-Slang, aber ich glaube, du kennst die alle. Also das sind so Mountainbiker-Terms, die du vielleicht erklären kannst. Und wenn nicht, dann halt nicht. Es sind drei Stück. Wenn du zwei kannst, dann hast du gewonnen. Bist du fertig?
Ja.
Okay, das erste ist Eurogap.
Weiß ich tatsächlich. Das ist, wenn die Hose zu kurz ist für den Schoner.
Ja, genau. Das hat man schon mal gesprochen, dass du gesagt hast, das wäre eine coole Podcast-Frage, ne? Aber ich wusste nicht mehr, ob das wirklich passiert ist oder ob ich das getan habe.
Ich bin ja gar kein Mountainbike-Profi, also null. Und ich wusste das aber, als ich mal auf dem Mountainbike saß, dass und diese Schoner und die Hose zu kurz ist, dass das bestimmt gerade mega doof ausschaut.
Genau. Das ist so, wie würdest du als Surfer mit Flipflops an den Strand gehen. So ein No-Go ist das.
Ja, okay.
Okay, zweite Abkürzung ist OTB.
Over the Bar.
Oh, was? Woher weißt du das alles?
Tja, bin ich so blöd, wie ich aussehe.
Oh Gott, okay, dann hast du schon gewonnen. Okay, das letzte ist POV.
Wie?
POV.
POV, Point of View.
Oh, okay, gut. Hast alles richtig.
Nicht schlecht, oder? Also, bei mir...
war aber auch einfach, oder? War einfach.
War einfach. Und OTB... habe ich kombiniert mit, es gibt OTC-Geschäfte, das heißt Over-the-Counter im Börsen. Und das sind also so Tresengeschäfte, wo du immer eine Gegenpartei hast und wo jetzt nicht an der Börse ist. Und, genau. Und da habe ich Over the und dann dachte ich mir, naja, wo kannst du drüber fallen? Bar. Naja.
Ah, okay, toll. Gut.
So. Wie hoch ist das Jahresgehalt von Jeff Bezos? Oder war es?
Oh Gott.
A, kleiner $100,000, B, zwischen $100,000 und 1 Million oder größer 1 Million Dollar?
Na, größer 1 Million.
Falsch. Es waren $80,000, meine ich. $81,000.
Was? Sein Jahresgehalt?
Ja. Hat er sich ausbezahlt als Geschäftsführer?
Mehr nicht?
Nee. Will ja keine Steuern zahlen, die Sau.
Ach so. Ja, auch schlau.
Entschuldigung, ja, also wenn ich nächste Woche nicht mehr da bin, hat mich Jeff Bezos um die Ecke gebracht oder verklagt.
Ja, ich glaube nicht, weil du Sau sagst. Ich glaube, der hat schon Schlimmeres gehört. Das ist doch, glaube ich, jeder Mensch, der irgendwie mit viel Geld zu tun hat, der muss sich auch was anhören lassen.
Ja, aber trotzdem ein bisschen weird. Auf jeden Fall hat er ein Vermögen von 185 Milliarden.
Das ist schon eher, das kommt schon eher hin. Wie kriegt er das, wenn er sich nur 80.000 auszahlen lässt?
Na, über seine Anteile an der Firma.
Ah, okay.
Also,
die sind genau. Aber nicht real, das ist ja nicht realisiert.
Na doch, also,
das
der
ist
kann.
Ja nicht, das hat er ja nicht in der Hand.
Na doch, er kann ja neue Anteile ausgeben und dann kriegt er ja Cash rein in die Firma. Und so. Beziehungsweise er kann auch Anteile verkaufen. Und genau, und zu dem Börsenkurs oder wenn da das Unternehmen ist ja jetzt über 1 Billion wert, wenn Boah. Dir, was weiß ich, 40% davon gehören, herzlichen Glückwunsch. Übertrieben, waren jetzt noch irgendwelche Zahlen.
Ja. Yo, yo. So, du merkst schon, ich werde müde, ne? Wie spät haben wir es denn?
Ja. Wir haben 54 20, Minuten 40. Aufgenommen, von daher ist doch perfekt in der Zeit.
Puh, ja, ich hoffe, wir kriegen jetzt auch hier unsere zwei Laberstreifen übereinander geklebt.
Wenn nicht, spiel sie einfach hintereinander ab.
Ja, das war auch witzig. Ja, Leute, hey, vielen Dank fürs Zuhören.
Für Bernd, weil es an den Podcast so kurz und lang.
Was?
Nee, passt schon. Ich habe gesagt für deinen Betreuer, weil er.
Achso, jetzt schon mal namentlich genannt. Jetzt weiß jeder, wer mein Betreuer ist. Ich weiß eh nicht, ob der bis hier hinten hört, weil das ist dem ja sonst so langweilig.
Ist okay.
Jo, also ich würde mal sagen bis nächste Woche, aber ich weiß nicht, wann wir die nächste Folge aufnehmen, weil irgendwie ist es hier alles ganz schön stressig. Wie gesagt,
ja,
bin ich im Urlaub.
Ja, du hast ja auch gut zu tun, ja.
Na, ich stehe tatsächlich jeden Tag um 6 auf und arbeite, bis um 10 meine andere Arbeit anfängt, die dann wiederum bis abends geht. Also, und danach ist nochmal Büro.
So viel
also
zu den
rumheulen, aber.
So viel zu den schönen Fotos in der Sonne und was ja. dahinter ist.
Ja, aber ja, ich beschwere mich nicht. Alles gut. Jo, also Leute, bleibt gesund.
Und genau, bleibt gesund.
Stellt uns Fragen und vielleicht sehen wir uns im Clubhouse und ansonsten hört ihr uns beim nächsten Podcast.
Genau, seid keine Lemminge. Bis bald.
Bis bald, ciao.